wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde. Ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gottesdienst feiern dürfen. Und wie ich das heute mitbekommen habe, es passt wirklich gut. Es passt zum Tag und wir haben uns nicht abgesprochen. Ja, vielen Dank. In den letzten Tagen habe ich in der FAZ gelesen, dass im Mai der König in Bayern gekrönt wird. Ja, das habe ich tatsächlich gelesen und es ist auch so. Ich sehe in fragende Gesichter, der König in Bayern, wer ist das? Es gibt doch schon seit 1918 keine Könige mehr und Ludwig III. War doch der letzte König in Bayern. Aber es ist tatsächlich so, das stand in der FAZ, im Mai wird ein König in Bayern gekrönt. Oder wird der König in Bayern gekrönt? Naja, gut. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Der König ist schon seit 2 Jahren König. Seit 2,5 Jahren ist er bereits König. Und es ist wirklich ein richtiger König. Ich mache jetzt keinen Spaß. Und dieser König, der heißt Maha Vairalongkorn. Das ist bestimmt falsch ausgesprochen. Und sein Reich ist in Thailand. Und ich habe ihn mal mitgebracht. Der König in Bayern, Maha V. Das ist er. Das ist der König aus Thailand. Und der König, der verweilt ganz oft im bayerischen Tutzing. Das ist ein ganz kleiner Ort mit 9.500 Einwohnern. Und das ist der reichste Monarch auf der ganzen Welt, so sagt man. Sein Vermögen beträgt rund 60 Milliarden. Und ja, seine Villa, also die Villa Stolberg, kostet rund 12 Millionen. Die hat er vor ein paar Jahren gekauft. 1.500 Quadratmeter Wohnfläche, 5.600 Quadratmeter Grundstücksfläche. Und diese Villa ist natürlich nicht irgendwo in Bayern, die steht direkt am Starnberger See. Und 5 Meter vom Grundstück bis zum Starnberger See muss er halt eben entsprechend gehen. Er hat ein spannendes Leben und die Dorfbewohner in dem Dorf sagen, man sieht ihn im Prinzip ganz selten, nur man sieht immer so schwarze Limousinen hin und her flitzen. Aber man kann natürlich nicht reingucken. Und wenn er aus Thailand mal hierher fliegt, dann fliegt er nicht mit irgendeiner Airline oder so. Er hat seine eigene Boeing 737. Und ja, er hat auch natürlich Familie. Er hat 5 Frauen oder, ja, oder einige auch gehabt, mit denen er 13 Kindern hat. Und die Eltern von einer Frau, die er nicht so mochte, die hat er ins Gefängnis gesteckt, also eine Ex-Frau, mit den Geschwistern. Also ganz krass, was das für ein König ist. Und sogar seine Boeing 737, jetzt muss man ja forschen, bei dem Vermögen wurde mal von einem Insolvenzverwalter beschlagnahmt, weil er eine große Brücke in Thailand nicht bezahlen wollte, beziehungsweise Thailand wollte das nicht bezahlen. 36 Millionen hat diese große Brücke gekostet und es gab viele Prozesse und irgendwann wurde seine Boeing beschlagnahmt und die wollte natürlich nicht verlieren und hat dann natürlich dafür gesorgt, dass im Prinzip das Geld schnellstmöglich überwiesen wird, denn es ist ja keine große Summe, das ist übrigens das Dorf, das ist seine Villa, sein Starnberger See, nicht ganz richtig, sein Zugang und er fährt gerne Fahrrad, er wurde auch beim Erdbeeressen erwischt und das ist tatsächlich auch der König im Freizeitlook, das war mal sehr peinlich, so wurde er mal erwischt, das ist der Mann mit dem kurzen Hemd, genau, sein Flugzeug und so wird er empfangen in Deutschland, also ein Mann mit Prunk und völlig, völlig machtbesessen im Grunde genommen. Aber der König ist noch nicht gekrönt. Der wird jetzt am 4. bis zum 6. Mai wird er gekrönt und am 6. April waren schon einige Schiffe unterwegs und die haben von 100 Quellen und Flüssen Wasser gesammelt. Das heißt, es wird da, so in Thailand gemacht, man sammelt das Wasser, das heilige Wasser und das wird dann im Prinzip in so einem Behälter gesammelt und dann wird er gesegnet mit dem Wasser. In Thailand ist ja der Buddhismus, der Hinduismus und so weiter. Und da wird das Wasser gerade gesammelt und er wartet im Prinzip aktuell, bis er gekrönt wird. Und übrigens, wenn du nach Thailand fliegst, wirst du ganz viele Leute sehen, die in Gelb spazieren gehen. Denn das ist die Königsfarbe und die rund 70 Millionen Einwohner haben den Auftrag bekommen, kauft euch gelbe Klamotten. Denn das ist das Zeichen der Loyalität gegenüber dem neuen König. Also ziemlich krass, also da sollte man gelbe T-Shirts verkaufen. Das Kuriose ist, der König, der hat auch nicht nur die Macht über das Land, er ist nicht nur Staatsoberhaupt, sondern er ist auch Hüter der Religion. Und abfällige oder eben kritische Bemerkungen gelten als Majestätsbeleidigung und das kann bis zu 15 Jahren bestraft werden. Es ist in der Tat erschreckend, welche Macht und was für ein Prunk dahinter steckt. Und wo der König ist, da ist Prominenz und er geht nicht zum einfachen Volk und lebt sein Leben und genießt es ein Stück weit auch in Bayern. Wir wollen heute einen anderen König betrachten. Ich habe das einfach mal zur Visualisierung mitgebracht, was so los ist auf dieser Welt. Und wir haben heute einen König vor uns, der ganz anders ist. Und ja, wir haben heute viel davon gehört. Es geht um Jesus. Jesus ist König. Und bevor wir uns den Text heute anschauen wollen, habe ich mir gedacht, gucken wir mal, was passierte vorher? Wie kam das? Welche Ereignisse sind passiert? Dass wir einfach mal den Kontext uns anschauen. Und da werden wir feststellen, das, was vorher passiert war, können wir auch gar nicht richtig auffassen. Dafür reicht die Zeit heute auch gar nicht. Aber ich möchte einige Passagen darstellen. Und zwar, Jesus hat ganz viele Wunder getan. Er hat 5000 Leute gespeist. Im Grunde genommen, Lahme können wieder gehen. Er hat Wunder gemacht. Er hat Aussätzige geheilt. Und er hat im Grunde Blinde sehend gemacht. Und das sind Dinge, die passieren so heute in der gewaltigen Form gar nicht in der Form. Also die Leute waren fassungslos, Mengen sind Jesus nachgeeilt und wollten wissen, was passiert jetzt, was kommt noch? Und der Höhepunkt war Lazarus, als Jesus bei Lazarus war, wo er mitbekommen hat, Lazarus ist krank und dann kam auch die Botschaft, Lazarus ist gestorben, dann wartet er noch ein paar Tage, blieb an dem Ort und irgendwann ist er da hingegangen und er traf auf eine Menge von Menschen, die um Lazarus getrauert haben. Da waren Flötenspieler und so weiter und Menschen haben um Lazarus getrauert. Er war tot und Jesus weinte und er sagte zu Martha, Martha, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Und er weinte, dass die Leute ihm nacheilten, weil er Wunder tut. Aber er wollte viel, viel mehr geben. Und wie wir die Geschichte sicherlich kennen, Lazarus wurde von den Toten auferweckt. Jesus hat die Macht über Leben und Tod. Und das können wir im Johannesevangelium nachlesen. Und ab dem Zeitpunkt war es für Jesus noch gefährlicher. Ab dem Zeitpunkt war das so, dass, und das können wir da lesen, dass im Prinzip die Pharisäer den Befehl gegeben haben, dass wenn jemand wisse, wo Jesus sei, er anzeigen sollte, damit sie ihn ergreifen könnten. Nicht nur Jesus war in Gefahr, sondern auch der Lazarus. Sie wollten auch den Lazarus töten. In Johannes 12, Vers 10 und 11 finden wir die Passage. Da beschlossen die obersten Priester auch, Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten. Die Juden glaubten an Jesus und jetzt war auch Lazarus in Gefahr. Und Jesus ging nach diesem Ereignis nach Ephraim mit seinen Jüngern, hat dort ein paar Tage verweilt und anschließend ging er dann zu Maria und dann kam die Salbung, wo die Maria im Prinzip ihr ganzes Jahresvermögen oder 300 Denar Jesus auf die Füße in Form von Öl goss. Also es beträgt ungefähr ein Jahresgehalt. Und jetzt kommt unser Text. Also die Leute, die waren in Aufruhr. Jesus, der macht Wunder, er heilt und er hat sogar die Macht über den Tod. Lazarus ist zum Leben erweckt worden. Und jetzt kommt unser Text. Und ich möchte ihn aus Matthäus lesen. Als sie sich, also Matthäus 21, 1 bis 11, als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Ihr bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einen Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eseln und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Und die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Das ist heute unser Text. Alle vier Evangelien sprechen von diesem Ereignis. Jesus zieht in Jerusalem ein und ich wusste gar nicht so recht, welchen Bericht nehme ich jetzt? Welchen Bericht lesen wir jetzt gemeinsam? Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir alle Berichte uns ein Stück weit anschauen werden. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber wir werden so ein bisschen weiter gucken, was sagen die anderen Jünger, die das geschrieben haben. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie ein Autorennen. Jeder sieht etwas anderes, beleuchtet das ein bisschen von einer anderen Perspektive. Und wenn man das zusammenpackt, dann hat man ein wunderbares Bild über Jesu Einzug in Jerusalem. Und das wollen wir heute ein Stück weit machen. Wir werden auch nicht alle Aspekte heute beleuchten können. Ich werde nur einige rausgreifen können, weil das ist einfach viel zu viel. Und ich möchte damit anfangen, dass wir gemeinsam gucken, welche Menschen haben auf Jesus gewartet oder welche Leute kamen im Prinzip schon im Dorf vorbei, wo Maria und Martha gewohnt haben, in Bethanien. Wer kam da schon alles und mit welchen Erwartungen? Welche Menschen waren das im Prinzip? Und ich glaube, wenn wir uns es so angucken, werden wir möglicherweise uns selber auch darin entdecken, wo wir sagen, ja, okay, mit der Menschenmenge kann ich mich ein Stück weit, kann ich mich da wiedersehen. Wir werden auch nicht alle uns angucken. Ich werde ein bisschen auch springen, aber ich möchte einige rausgreifen, die mir wichtig geworden sind. Die Menschen haben viele Erwartungen, wie ich das schon mehrfach betont habe. Da war Bewegung in der Stadt, da war ein Mann, der jemanden von den Toten auferweckt hat. Grandios. Und die schrien Hosianna. Und Hosianna heißt, hilf doch, Herr, hilf. Und dieses Herr, hilf, da habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet das? Was haben die jetzt von Jesus erwartet? Also im Prinzip war ja viel Unruhe auch in Israel. Die Römer waren da, haben Israel besetzt und so weiter. Und da war auch in der Luft so eine Unruhe. Und seit 600 Jahren rund war kein König mehr da. Und jetzt war jemand da, der richtig was geleistet hat. Und Jesus, der musste im Prinzip Wunder tun. Warum? Weil das alles im Alten Testament steht. Und wenn die ihre Bibel gelesen hätten, dann hätten sie gesehen, Mensch, da steht doch drin, da kommt jemand, der Wunder tut. Und Johannes der Täufer hat ja auch gefragt, wo er im Gefängnis war, möglicherweise war er ein bisschen unsicher, wie ist das jetzt, ist es jetzt wirklich Jesus? Und hat gefragt, Mensch, wer ist das? Bist du es, auf den wir warten sollen? Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, die ihm dann die Botschaft ins Gefängnis gebracht haben, höre, Blinde werden sehend, Lahme werden können laufen, Tote stehen auf und so weiter, sodass Johannes sehen konnte, ja, genau das tut Jesus, was im Alten Testament steht. Ja, die Bibel lesen. Und diese Erwartung, die sie gehabt haben, vielleicht macht Jesus meine Großmutter gesund, vielleicht hilft Jesus mir ein bisschen mehr Geschäfte zu machen, mein Portemonnaie ein bisschen aufzubessern. Oder vielleicht hilft Jesus, dass wir jetzt von den Römern entsprechend wirklich mal loskommen. Er kommt zwar auf dem Esel, aber das Pferd steht ja schon bereit, die Hufen scharren und wir können das alles erledigen, dass er auch ein vernünftiges Gefährt bekommt. Ich frage mich, was ging den Leuten durch den Kopf? Und ich frage mich auch, welche Erwartung haben wir von Jesus? Was erwarten wir von Jesus? Und ich glaube, wenn Jesus unsere ganzen Erwartungen erfüllen würde und er hätte dort wirklich jeden gesund gemacht, er hätte die Römer, die ganze Besatzung bekämpft. Ja, er hätte das tun können. Was hätte er bewirkt? Lazarus wäre irgendwann wieder gestorben. Die Römer hätten vielleicht doch wieder die Macht ergriffen. Jesus wusste, an diesen Erwartungen reitet er vorbei. Das ist nicht sein Ziel, warum er da ist. Er wusste, das Problem, das sitzt viel, viel tiefer. Jesus wusste, dass das Problem im Herzen liegt. Schön wäre es auch, wenn wir heute unsere Erwartungen erfüllt bekommen, dass in Syrien nicht mehr so viel Krieg ist oder dass, Babys nicht mehr abgetrieben werden und so ganz viele Dinge, wo wir sagen, Mensch, das ist furchtbar, Biowaffen. Selbst wenn die Regierung in Ordnung ist, ist das menschliche Herz so böse, dass es Dinge erfinden kann, die grausam sind. In einer optimalen Regierung, wo angeblich Frieden ist, wie wir es auch in Deutschland haben, aber überlegen wir mal, was das Herz eigentlich macht, was das Herz erfinden kann. Jetzt auch in Bezug auf das, was Vivian erzählt hat, mit Michael Kotsch. Das sind so Dinge, wo wir denken, ja, Jesus hatte einen ganz anderen Auftrag. Er packt die Sache wirklich bei der Ursache an, beim Virus. Ich habe jetzt ein Virus auf meinem PC. Hätte ich für gar nicht möglich gehalten. Ich habe eine Datei geöffnet von der Firma. Da war ein Unternehmen da abgebildet. Das sah genauso aus. Und ich wollte die Tage dort anrufen, dachte, Mensch, eine gute Chance. Jawohl, endlich melden die sich selber. Und in Gedanken einfach zack geöffnet und Link geöffnet. Und plötzlich habe ich gesehen, das ist ja gar nicht deren E-Mail. Jetzt durfte ich meinen Rechner nicht mehr nutzen. Das machte auch sehr viel Spaß bei den Vorbereitungen für eine Predigt und so weiter. Das war zwar mein Arbeitsrechner, aber ich mache damit eigentlich so gut wie alles. Und da stehst du davor, ein Virus. Was machst du jetzt? Du kannst absolut mit dem Rechner nichts machen. Du kannst noch nicht mal online gehen. Da haben wir echt ein Problem. Und dieser Sündenvirus, das ist eine ganz andere Sache. Die steckt so tief in uns, die Sünde. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das ist es, was den Menschen unrein macht, so sagt es Jesus. Und deswegen reitet Jesus an diesen Erwartungen vorbei. Ja, er tut Wunder, aber er hat auch danach die Tage Wunder getan. Aber Jesus reitet an diesen Erwartungen vorbei, weil er die Ursache bekämpft. Wir haben noch andere Gruppen. Wir haben Mitläufer, wir haben Fans. In Johannes 12, 18 bis 19, da heißt es, darum ging ihm die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Alle Welt läuft ihm nach, weil er Zeichen tut. Die Pharisäer haben es nicht verstanden. Von den Leuten ging nicht die Gefahr aus, weil sie liefen einfach nur mit. Die waren einfach begeistert, weil Jesus Wunder tut. Da war nicht die Beziehung zu Jesus. Das Herz war nicht bei Jesus. Oder bei vielen Leuten, da war das Herz nicht bei Jesus. Attraktion, das war groß geschrieben. Und ich habe für mich gedacht, wie sieht es in meinem Herzen aus? Könnte ich damit auch Probleme bekommen? Dieses Mitlaufen, dieses Fan-Sein? Und wenn man einfach mal hört, hier in der Gemeinde, Soccer-Camp, Football-Camp, das ist richtig, richtig toll. Baseball-Camp meine ich. Das ist eine richtig tolle Sache. Aber wo ist mein Herz dabei? Oder wenn man Klavier spielt oder musiziert oder wenn man hier vorne steht oder wenn man mit Leuten im Hauskreis ist und die ganzen Bereiche, die wir in der Gemeinde haben, wo ist mein Herz? Und Jesus geht es einfach um das eine, um unser Herz, um die Beziehung und um den Frieden. Sage ich nachher noch was zu. Er will unser Herz und wenn er unser Herz hat, dann hat er alles. Dann hat er mein Portemonnaie, dann hat er meine Ehe, er hat alles und das ist gut. Denn dann haben wir einen König, der wirklich drauf aufpasst, der nicht einfach nach Bayern verschwindet und sich ein schönes Leben macht. Sondern wir haben einen König, der wirklich da ist. Wir haben die fragende Gruppe und da heißt es in Matthäus 21, Vers 10, wer ist dieser, ich glaube, das ist die allerwichtigste Frage, die wir stellen können. Wer ist Jesus? Ich meine, eine Frage, wenn wir dieser Frage nachgehen. Wer ist Jesus? Haben viele gefragt. Jesus war ja nicht zum ersten Mal in Jerusalem, aber es kam diese Frage auf, wer ist denn dieser? Ich weiß auch noch nicht mal, wie die Frage gemeint ist. Vielleicht, wer ist denn dieser, der auf dem Esel einreitet? Es kann ja auch sein, dass er gesagt hat, Mensch, was macht der denn da? Das ist doch peinlich. Das ist genauso, wenn ein Staatsoberhaupt mit einem Trabi vorfährt oder auf einem Moped fährt oder vielleicht auf einem Trecker, wie auch immer. Was macht der denn? Aber hätten Sie doch die Bibel gelesen, Sacharja 9, Vers 9, wo genau das steht, daran können Sie erkennen, dass das der Messias ist. Übrigens zu dieser Frage, wer ist Jesus? Ich mache es ganz kurz. Neulich waren wir am Grillen mit meinen zwei Kumpels, mit denen habe ich damals die Ausbildung gemacht, wir treffen uns regelmäßig und wir kommen immer wieder auf das Thema Jesus und da habe ich zu denen gesagt, es sind wirklich, wirklich gute Freunde von mir, warum stellt ihr nicht diese Frage, wer ist Jesus? Ist das wirklich wahr? Die Bibel sagt, wenn ihr wirklich suchen werdet, dann werdet ihr finden. Wenn du es wirklich ernst meinst mit der Frage, wer ist Jesus, dann wird er sich von dir finden lassen. Denn wenn es stimmt, ich bin mir zu 100% sicher, dass es stimmt, dann hat es eine immens große Auswirkung auf das Leben danach und auf das aktuelle Leben. Deswegen ist es so wichtig, sich die Mühe zu machen, die Frage zu stellen, wer ist Jesus? Und ich hoffe, die Leute haben noch mehr nachgefragt, wer Jesus ist. Wir haben noch weitere Leute, wir haben die Skeptiker, wir haben im Prinzip die Leute, die glauben, aber die nicht annehmen. Und da möchte ich ganz kurz Bezug nehmen, weil das ist mir so stark aufgefallen, wo ich gedacht habe, das geht doch nicht. Und ich möchte ganz kurz die Passage lesen. Johannes 12, Vers 42. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Wir haben noch einen Vers in der Bibel, und zwar in Johannes 5, Vers 44. Ich hoffe, dass die doch irgendwie geglaubt haben, aber ich vermute eher nicht. Warum? In Johannes 5, Vers 44 steht, da sagt Jesus, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Da spricht er diese Ehre an. Und aufgrund dieser Tatsache schlussfolgere ich, dass die wahrscheinlich eher nicht geglaubt haben, also beziehungsweise nicht wirklich Jünger waren. Auch nicht Jünger im Geheimen. Weil Jesus sagt, diese Ehre, die man beim Menschen sucht, die ist so groß, dass Jesus sagt, wie könnt ihr? Traurig, wenn du genau weißt, dass Jesus, dass es die Wahrheit ist. Und trotzdem Jesus den Rücken zu kehren, weil man seine Karriere aufgeben muss, weil man, das fordert Jesus nicht immer, aber es kann sein, dass du Opfer bringst, dass du vielleicht doch heiratest, dass du vielleicht doch ein anderes Leben führst. Das hat mich tief getroffen, wenn jemand glaubt, aber nicht annimmt. Das ist genauso, als wenn du ein riesengroßes Geschenk bekommst und sagst, ach, dann muss ich das ja verwalten, dann muss ich ja vielleicht irgendwelche Dinge noch erledigen. So ein Geschenk, dem Rücken zukehren, das ist schade. Wir haben auch aktive Gegner Jesu, das lesen wir ganz oft, die Jesus töten wollten. Die hatten im Prinzip schon das Urteil gefällt, bevor Jesus überhaupt vor Gericht war. Das war schon Beschluss, Jesus muss sterben. Mit so einem Hass gegen das Evangelium, wie wir das heute auch mitbekommen, aber auf einer ganz anderen Art und Weise, auf einer ganz subtilen Art und Weise, wo das, was in Gottes Wort steht, bei RTL, wie wir es vorhin gehört haben, wo wir da wo wir merken, na, Jesus, das wird bekämpft. Und das wird auch in Deutschland immer mehr kommen. Und dann haben wir natürlich auch die, die an Jesus glauben. Und das finde ich so toll, wie das hier beschrieben wird, auch in Bezug auf die Jünger. Darauf würde ich gerne eingehen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wie bedingungslos die Jünger Jesu auf das hören, was Jesus sagt, das finde ich großartig. Geht vorbei, holt den Esel und tut das. Und sie tun das und sie werfen sogar ihre Kleider auf den Esel und sind voller Freude dabei. Und sie loben und preisen, und da heißt es ja auch, und als er sich schon den Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten. Und die Jünger Jesu haben richtig gelobt, von ganzem Herzen. Sie haben Zeugnis gegeben. Da bin ich mir ziemlich sicher, mit voller Freude, voller Gehorsam. Und sie wussten gar nicht, was für eine große Aufgabe sie gerade machen. Sie holen nur den Esel. Aber sie wussten gar nicht, dass sie in Sacharja 9, Vers 9 einbezogen werden. Kommen wir nachher noch kurz drauf. Vielleicht sind wir uns gar nicht bewusst, dass Gott etwas Großes mit unserem Leben macht und wir merken es gar nicht. Vielleicht setzt Gott dich irgendwo an einem Platz, wo du leuchtest und du merkst es nicht und Gott tut große Dinge damit. Da möchte ich uns Mut machen. Das waren die Gruppen und jetzt ist es im Prinzip so, dass natürlich viele andere Haltungen in Bezug auf Jesus gibt. Die können wir gar nicht so alle nennen, aber vielleicht haben wir uns irgendwo wiedergefunden. Und wenn wir jetzt nicht zu der Gruppe an Jesus Glaubenden gehören, möchte ich uns Mut machen, dass wir das Gebet sprechen, sende dein Licht und deine Wahrheit aus einem Psalm. Wenn Gott Licht sendet, dann wirst du die Wahrheit über dich herausfinden, wer du wirklich bist. Dann begegnen wir uns selbst. Und das ist das größte Problem, wenn wir uns selbst begegnen. Ich war jetzt am Donnerstag unterwegs, um 4.30 Uhr musste ich aufstehen. Ich war todmüde. Das ist für mich mitten in der Nacht. Um 4.30 Uhr kräht immer unser Hahn in der Nähe. Und ich musste los nach Wiesbaden. Ich war gefühlt wirklich am Schlafen. Und ein helles Licht. Es war kein Engel, es war der Blitzer. Ich war zu schnell. Und da war ich hellwach. Ich habe gemerkt, hey, du bist fast eingeschlafen. Das ist möglicherweise eine Rettung gewesen. Was weiß ich? Ich bin nie um 4.30 Uhr unterwegs. Um 10, aber nicht um 4.30 Uhr. Und da ist mir so bewusst geworden, wenn Jesus sein Licht sendet, dann fotografiert er dein ganzes Leben und zeigt es dir. Und das kann bitter sein, aber heilsam. Denn du bremst, du schläfst nicht mehr. Ich möchte uns Mut machen, dieses Gebet zu beten. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Interessanterweise ist es so, dass Jesus aus dem Osten kam. Das hat der Roger Libby gesagt, das habe ich da gelesen. Und das ist auch ein Bild für uns. Wenn er aus dem Osten kommt, da geht die Sonne auf und er tritt ein ins dunkle Israel. Ein schönes Bild, fand ich, was er dargestellt hat. Schauen wir noch auf Jesus, und zwar aus Johannes möchte ich vorlesen, aus Lukas. Ich habe die Stelle gerade nicht vermerkt, aber es steht in Lukas 19 ab Vers 41, da heißt es, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem einen deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das Urteil will ich nicht über mein Leben haben, dass ich es nicht erkannt habe. Und das Gericht kam, 70 nach Christi. Da wurde Jerusalem zerstört. Aber ich möchte auf Folgendes Bezug nehmen. Das ist übrigens ein Bild, das habe nicht ich selber gemacht, das, was ich gemacht habe, das finde ich nicht mehr. Als ich in Jerusalem war, da waren wir mit einer Gruppe, da war Michael Kotsch auch mit dabei, oder ich war dabei. Und Michael Kotsch hat das Ganze geleitet als Reiseführer, total klasse. Und das habe ich behalten, dieses Bild. Vielleicht hat Jesus auch dieses Bild so ähnlich gesehen oder diesen Blick auf die Stadt gehabt. Und ich habe so ein bisschen abseits gegangen von der Gruppe und mir fiel dieser Vers ein, dass Jesus auf die Stadt schaut und weint. Und mir kamen echt die Tränen, weil Jesus nicht die Häuser sah, er sah die Herzen. Und das finde ich großartig, dass Jesus nicht auf die Stadt schaut, nach dem Motto, Mensch, schöne Skyline, sondern er sieht die Herzen, er guckt in die Häuser rein, er sieht, wo Streit ist, wo Angst ist und Verzweiflung. Da guckt Jesus hin. Und diesen Blick möchte ich uns mitgeben. Schauen wir, wenn du an Jesus glaubst, nicht auf die Stadt, schau auf den einzelnen Menschen. Und Judith, das hast du heute wirklich klasse gesagt, also ich hätte es gar nicht so ausführen müssen, weil genau das hast du auf den Punkt gebracht heute. Jesus will den Einzelnen haben. Wenn Jesus das einzelne Herz erreicht, dann ändert sich alles. Das ist die Ursache. Und dann einmal diese Aussage, lasst uns zu Christi Füßen sitzen, bis wir das Geheimnis seiner Tränen kennen und die Sünde und Leiden der Stadt und des Landes wahrnehmen und auch über sie weinen. Geh einfach mal auf den Berg. Ich meine, wir wohnen ja hier nicht im Rheinland, wir haben kleine Berge. Und dann siehst du vielleicht deinen Ort, wo du wohnst, und bete für die Menschen, die dort wohnen. Das gebe ich uns als Hausaufgabe mit. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Eine äußerst traurige Aussage, ihr habt nicht gewollt, ich will euch sammeln, ich will euch alles geben, Leben in Fülle, aber ihr habt nicht gewollt. Eine Aussage, die nicht über mein Leben stehen soll. Deswegen bin ich Gottes Kind. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle rettet. Meine Brille ist zu schlecht, glaube ich. Ich möchte noch mal ganz kurz 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. 2, Vers 4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das ist die Aussage. Gott will es. Gott will dein Herz. Gott will, dass du errettet wirst. Aber dieses Geschenk bedarf einer Annahme. Siehe, dein König kommt zu dir. Ich fasse mich jetzt kürzer. Wie kam Jesus in die Stadt? Das haben wir ausführlich besprochen. Er kam nicht mit Prunk und Reichtum, er kam mit einem Esel als Zeichen des Friedens. Ihm geht es um Beziehung und um Frieden. Wenn du doch Frieden hättest, zu welcher Gruppe gehören wir? Die Frage gebe ich uns mit. Und da heißt es, weiter, du Tochter Zion, freu dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einen Füllen der Eselin. Siehe, dein König kommt zu dir. Und hier haben wir eine persönliche Komponente. Er spricht nicht, irgendein König kommt. Er spricht, siehe, aufgepasst, dein König kommt zu dir. Ob du es willst oder nicht, Gott ist dein König. Entweder ist er dann Retter oder Gott wird das Urteil sprechen. Aber er ist König, ein gerechter König. Und er kommt zu uns. Kein König, keine Religion hat das, dass ein König, ein Gott zu uns Menschen kommt. Das ist der Unterschied zu allen anderen. Dass wir einen gnädigen Gott haben. Das Wort Gnade macht den Unterschied, dass Gott persönlich kommt. Der König kommt jetzt zu dir, lass ihn König deines Lebens sein, in jeglichen Bereichen. Nehmen wir auch mit, wo ist Gott noch nicht König in meinem Herzen? Wo will er noch einziehen? In welches Zimmer möchte er noch einziehen? Gibt es ein Zimmer, wo Gott keinen Zutritt hat? Erzähle vom König, nimm deinen Auftrag zu Herzen und geh einfach raus spazieren und schau dir die Stadt mal von oben an. Und bete für deinen Nachbarn, sieh den Einzelnen. Jesus sieht immer den Einzelnen, selbst am Kreuz sah er den Einzelnen und hat ihn noch gerettet, weil er wollte. Und das möchte ich uns mitgeben und ich möchte uns ermutigen, einfach diese Tage noch mehr darüber nachdenken, dass Jesus weinte und dass Jesus den Blick auf jeden Einzelnen, auf jedes Herz, das gebe ich uns mit. Amen.